Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen bei Bitel TV einfach anders. Ich glaube, ein sehr wichtiges und auch ein schönes Intro. Ich glaube, es ist das, was auch mich vor allem, kann ich von mir sprechen, aber sicher auch Rainer, immer wieder motiviert, dran zu bleiben für unsere Kinder, dass die wieder ganz normal lachen können, spielen können, ohne Maske, ohne Maßnahmen, ohne nichts. Und das ist die Arbeit vom Corona-Ausschuss. Jede Woche am Freitag wird da stundenweise diskutiert, Daten gesammelt, Beweise gesichert und so weiter und so fort. Und da bin ich natürlich sehr, sehr dankbar an Rainer Füllmich, an sein Team, die seit Monaten, also das ist jetzt die Sitzung 53, und ihr wisst ja, die das live zugeschaut haben, mindestens 3, 4, 5, zum Teil 6 Stunden dran sind, also Wahnsinn. Und ich bin super happy, dass wir hier immer kurz eine Zusammenfassung machen können und dass das in einem, sage ich mal, so ein bisschen meistens stündigen Gespräch zusammenfassen können, was da abgelaufen ist. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass die Leute jetzt reinkommen. Wichtig natürlich, die das möchten, teilt einfach diesen Link. Ihr seht oben dlive.tv/bitteltv einfach weitergeben, dass das möglichst viele Leute sehen. Ich werde das natürlich auch wieder, wie immer, dank an mein Team, als Video exportieren, in Kanal stellen, weiterverbreiten. Es wird auch ein Audio-Podcast geben. Rainer wird das auch weitergeben. Das soll die Runde machen. Sehr wichtig. So, genügend geschwafelt von meiner Seite. Wir wollen natürlich Rainer hören. Rainer, herzlich willkommen.
Guten Morgen, Roger.
Guten Morgen, schön, hast du dir die Zeit genommen. Wir haben im Vorgespräch kurz diskutiert. Es ist immer so bei dir ist immer so viel los, wenn ich dann mich bei dir melde und dann kommt nichts, habe ich das Gefühl, ja, hat er mich jetzt vergessen. Aber ja, da ist er. Schön, klappt das und bin natürlich sehr gespannt. Ich habe dieses Mal nicht reinhören können. Umso mehr freue ich mich, dass du mich informieren kannst, was da am Freitag abgegangen ist.
Ja, das war eine Sitzung, die uns in schwer vermintes Gebiet geführt hat. Ich war aber der Auffassung, dass wir da mal reingehen müssen. Man muss das richtig machen, damit es einem nicht um die Ohren fliegt. Aber ich habe das für unbedingt erforderlich gehalten. Der Titel war Selbstbestimmen. Und da ist die Frage, inwieweit bestimmen wir als Individuen, als einzelner Mensch überhaupt noch unser Schicksal? Und vor allem auch, inwieweit ist das, was unser Staat, unsere Regierungen mit uns anstellen, noch auf uns zurückzuführen? Sind wir, die Wähler, noch in irgendeiner Weise relevant oder hat das hier ein ganz anderes Ausmaß genommen? Ich habe gerade ganz neue Informationen bekommen, wonach wir sehr konkrete Beweise dafür haben, dass schon im Jahre 2018 höchste Stellen, und ich meine höchste Stellen in unserer Regierung, dann wird das bei anderen auch nicht anders gewesen sein, genau wussten, dass das, was jetzt gerade passiert, abgespielt wird und dass das auch hinläuft auf diese letzten Endes zur DNA-Veränderung dienenden Impfungen. Wenn das konkret ist, werde ich das natürlich veröffentlichen. Jetzt am Freitag wussten wir, wenn wir zur Souveränität Deutschlands zum Beispiel was sagen, wie souverän ist Deutschland, wie souverän sind überhaupt die anderen Länder, dass wir da zack von einigen der etwas Flachgeistigen von der anderen Seite sofort in den Topf Reichsbürger oder sowas geworfen werden. Deswegen haben wir uns so ein bisschen drüber lustig gemacht, aber auch, denke ich, klar abgegrenzt, denn wir sind ja mit unserem Corona-Ausschuss, mit der Arbeit des Corona-Ausschusses an einem Punkt angekommen, wo wir uns nicht mehr hinsetzen können und sagen können, naja, vielleicht kann der PCR-Test ja doch irgendwie Infektionen feststellen. Ja, vielleicht ist es ja doch alles ganz furchtbar. Da sind wir längst drüber hinaus. So darüber kann man mit Leuten sprechen, die noch nicht wissen, die sich einfach bisher nicht informiert haben. Da kann man, wenn man die Zeit und die Energie hat und aufwenden will, dann kann man das tun. Aber wir sind an einem anderen Punkt. Wir wissen, es ist zu keinem Zeitpunkt um Gesundheit gegangen und wir wissen, was immer da draußen los ist. Es ist nicht schlimmer als die Grippe. Vielleicht ist es eine umetikettierte Grippe, vielleicht ist es auch ein halb künstliches Virus, vielleicht ist es auch eine Biowaffe. Wir wissen es nicht. Aber was wir wissen ist, dass das Immunsystem auch damit fertig wird und dass wir auch da bei dem, was da draußen los ist, nur mit einer Infection Fatality Rate von 0,14 bis 0,15 zu rechnen haben, Prozent, und das entspricht dem einer Grippe. Wir wissen, dass die unter 70-Jährigen zu 99,97% überhaupt nicht betroffen sind. die über 70 und insbesondere über 80-Jährigen, das ist die ganz kleine, aber dennoch zu schützende Bevölkerungsgruppe. Warum also legt man hier alles lahm? Warum macht man das Leben von so vielen Menschen kaputt, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch gesundheitlich? Die unter 20-Jährigen, die sind zu 0%, also 99,997 habe ich gelesen jetzt gerade, betroffen. Warum geht man jetzt ausgerechnet auf die Kinder los, wenn da überhaupt kein Risiko in irgendeine Richtung besteht? Warum passiert das auch und insbesondere seitens unserer Bundesregierung? Und da haben wir einen Einspieler gehabt, zwei Einspieler, damit klar ist, dass wir ja nicht die Einzigen sind, und sondern dass es in der Regierung auch Menschen gibt, durchaus Menschen gibt, die genau die gleichen Fragen stellen. Wie weit ist es denn nun her mit unserer Souveränität? Einer der Einspieler war Herr Schäuble, der, ich weiß nicht, von wann dieser Clip war, wahrscheinlich vor ein paar Jahren, also nicht sehr alt jedenfalls, gesagt hat, seit 1946 ist die Bundesrepublik Deutschland nicht mehr souverän gewesen. Hm. Und ein anderer Einspieler betrifft den damals noch als Gesundheitsminister tätigen Herrn Seehofer, der ist ja inzwischen Bundesinnenminister und Heimat und Friede, Freude, Eierkuchen und wie er das ja genannt hat. Und damals als Gesundheitsminister, da war er noch ein bisschen ehrlicher oder sogar sehr ehrlich. In einer Diskussion wurde er gefragt, ob das tatsächlich so ist, dass die Politik praktisch unfähig ist, irgendwas zu machen, weil die Pharmaindustrie übermächtig ist. Und dann sagt er, ja, so ist das. Das hätte sich, und das ist, ich glaube, das ist 15 Jahre oder sowas her, und er weist darauf hin, das sei die letzten, weiß ich nicht, 30 Jahre so gewesen. Das heißt also, das, was wir jetzt gerade sehen, ist ja nichts Neues. Nur jetzt langsam wird es wohl auch zur Kenntnis genommen, dass diese Industrien, Pharma, Tech, Finanzindustrie, über die Finanzindustrie, die in diese Pharma- und Tech-Industrie investiert, schicken dann sozusagen die Hintermänner, also das ist eine kleine Gruppe von sehr reichen Vermögen, schicken die ihre Lobbyisten auf die und in die Regierung. Also die Beispiele sind ja bekannt, dass die Finanzindustrie kostenlos Berater ins Finanzministerium schickt. Kostenlos ist gut. Für wen schreiben die am Ende die Gesetze? Natürlich nicht für die Verbraucher, sondern natürlich für die Banken. Und davon gibt es sehr viele Beispiele. Wir hatten gestern zwei Gäste dazu. Einer ist schon bekannt, der ist schon öfter bei uns aufgetreten, das ist der Kollege Wilfried Schmitz, sehr gut informiert, sehr gut auch connected. Und der andere ist der frühere Minister, Bundesminister für, ich glaube, Forschung und Technologie. Und davor war er Staatssekretär im Verteidigungsministerium im Kabinett Helmut Schmidt. Das ist Andreas von Bülow. Wilfried Schmitz hat uns als erstes erklärt, dass sich inzwischen natürlich auch seriöse Bürger die Frage stellen, angesichts der Entwicklung, die wir in Deutschland haben, die Frage stellen, wer sorgt eigentlich dafür, dass diese Regierung so gegen das Volk unterwegs ist? Also es ist ja nur noch ein ganz dünner Schein, der aufrechterhalten wird. Und es setzt sich immer mehr die Erkenntnis durch oder jedenfalls die Frage durch, ist das, was wir als Kollateralschaden sehen, die Zerstörung des Mittelstandes, die schweren gesundheitlichen Schäden, ist das wirklich ein Kollateralschaden oder ist das nicht vielleicht sogar Teil des Plans, der hier abgespielt wird? Wenn man sich nochmal vor Augen führt, dass wir es wohl von Anfang an nicht mit einem Gesundheitsproblem zu tun hatten, jedenfalls nicht mit einem größeren als dem der üblichen Grippe, dann muss man die Frage tatsächlich stellen. Und dann haben wir angefangen, das ist das, was Juristen im Studium lernen, was ist denn ein souveräner Staat? Naja, da braucht man ein Staatsvolk, da braucht man ein Staatsgebiet, da braucht man eine Staatsgewalt, Grenzen braucht man auch. Aber das, was nicht gelehrt wird, ist das Entscheidende, da hat er darauf hingewiesen, und das ist der Staatsschatz, also letzten Endes Kohle. Denn der simple Spruch, Geld regiert die Welt, der ist wohl doch wahr. Ein Staatsgebiet, ein Staatsvolk und auch als Staatsmacht, das muss irgendwoher befeuert werden und es wird befeuert durch den Staatsschatz, also durch das Geld. Und das ist ja heute nun besonders sichtbar. Dahin, wo das Geld fließt, also in die Pharma-, Tech- und Finanzindustrie, da liegt der Staatsschatz letzten Endes. Oder um es noch krasser zu formulieren, die Leute, die uns im Rahmen von Cum-Ex 38 Milliarden Steuergelder in Deutschland geklaut haben. Das sind die den Staatsschatz haben. Das heißt, das sind die, die über das Geld verfügen, um uns zu manipulieren, um die Nummer abzuziehen, die jetzt gerade abgeht. Ist noch nicht völlig neu, sagt Wilfried Schmidt, sondern es gab schon immer solche Unternehmungen, also private, die über so viel Macht verfügten, dass sie die wahren Strippenzieher im Hintergrund sind, an denen auch eine Regierung nicht vorbeikommt. Genauso wie es also Seehofer damals geschildert hat, in einem entwaffnenden, offenen Satz, als er gefragt wurde, ist es wirklich so, dass die Pharmaindustrie die Macht hat und nicht die Politik, als er gesagt hat, ja. Also
Das
in der
können wir
Vergangenheit war.
kurz nochmal schnell einblenden. Du kennst ihn, den Clip. Ich habe ihn hier gleich. Ich zeige dir mal schnell. Moment.
Stark war dann die Pharmalobby gegen die Politik und sie quasi dann da zurückziehen mussten?
Ja, das ist so seit 30 Jahren. Bis zur Stunde. Dass sinnvolle strukturelle Veränderungen, auch im Sinne von mehr sozialer Marktwirtschaft im deutschen Gesundheitswesen, nicht möglich sind wegen des Widerstandes der Lobbyverbände.
Aber es kann ja nicht sein, dass die Industrie stärker ist als die Politik. Also letzten Endes muss es doch heißen, die Politik muss sagen, nein, so geht's nicht.
Ja, ich kann Ihnen nicht widersprechen.
Er sagt dann ganz klar, ich kann Ihnen da nicht widersprechen. Und ja, das sind klare Worte, die das noch nicht gesehen habe, ist heftig. Also ja.
Das sind sehr deutliche Worte und das im öffentlich-rechtlichen Fernsehen damals.
Damals
Da
noch.
funktionierten, da gab, da funktionierten Teile der Medien noch, kann man sagen, und da gab es noch einen Restanstand unter einigen Politikern. Er hatte das offenbar damals noch. In welchem Zustand er sich jetzt befindet, kann ich nicht beurteilen. Aber es ist also nichts Neues, dass Private, in diesem Fall die Pharma, die Tech und vor allem die Finanzindustrie, das darf man nicht vergessen, es ist die Hochfinanz, in die die Superreichen reingreifen und mit deren Hilfe sie die Gelder investieren in jetzt im Moment Pharma und Tech. Und über diese Pharma und Tech und teilweise direkt über die Finanzindustrie, wir erinnern uns an die Geburtstagsfeier für Herrn Ackermann im Kanzleramt und über diese Corporate Constructions könnte man sagen, greifen dann die Lobbyisten bis durch in die höchsten Ränge der Politik. Inzwischen gibt es da kaum noch einen Unterschied. Aber es ist nichts Neues. Es gab das schon immer in der Vergangenheit. Wilfried hat darauf hingewiesen, dass wir da die East India Company hatten. Das war eine rein private Organisation von Kaufleuten, die dann in Indien faktisch souveräne oder sagen wir mal hoheitliche, nicht souveräne, sondern hoheitliche Funktionen übernommen haben. Oder zuletzt, letztes Beispiel in der Geschichte, John F. Kennedy, der 1963 ermordete US-Präsident, der Onkel des Bobby Kennedy, mit dem wir hier sehr eng zusammenarbeiten, der hat im Waldorf Astoria damals in 61 eine Rede gehalten und wollte die Macht des Geldes brechen, indem er gesagt hat, wir müssen zum Beispiel die Fed brechen. Warum? Ja, weil die Fed, da denkt jeder, das ist nun wirklich ein hoheitliches Instrument, unabhängig. Nein, die gehört privaten Banken. Also das sagte Wilfried Schmitz, sei sicherlich einer der Gründe für seine Ermordung gewesen, vielleicht sogar der entscheidende Grund. Ich weiß darüber nicht genug. Er weiß darüber sehr viel. Er hat wieder mal auf sehr viele Bücher hingewiesen. Eins davon ist von Noam Chomsky. Das ist einer der berühmtesten Philosophen in den USA. Ein toller Typ. Requiem für den amerikanischen Traum hat er geschrieben. Es ist also nichts Neues, es ist immer schon beschrieben worden, es ist sogar im Deutschen, zuletzt ich glaube, in die Anstalt hat er gesagt, hat es eine Sendung dazu gegeben, ist Deutschland so souverän, wie es scheint? Also auch da ist das Thema angerissen worden. Egon Bahr hat sich dazu geäußert und er sagt, das findest du auch immer noch in der deutschen Verfassung beziehungsweise im Grundgesetz. Wir haben ja keine Verfassung, sondern das Grundgesetz sollte irgendwann zur Verfassung werden. Viviane und ich sind uns auch einig darüber, dass man genau dieses Grundgesetz als Verfassung fixieren sollte, nicht dran rumdrehen, außer so ein paar Kleinigkeiten. Eine der Kleinigkeiten ist der sehr verräterische Artikel 120 des deutschen Grundgesetzes. Da steht nämlich drin, dass die Kosten der Besatzungsmacht von der Bundesrepublik Deutschland zu tragen sind. Hä? Heute Besatzungsmacht? Wir müssen die Kosten tragen. Wilfried sagte, so etwa 1 Milliarde deutscher Steuergelder gehen tatsächlich wohl in Richtung der Amerikaner, also in Richtung Besatzungsmacht. Was das genau auf sich hat, da sind wir nicht in die Tiefe gegangen, aber es ist schon so, dass selbst das hier eine sehr, sehr offene Spur dahin ist, dass man doch zumindest Zweifel haben kann an unserer Souveränität. Nur man kann das nicht auf Deutschland beschränken. Deswegen ist das auch dieses Reichsbürgerzeug, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Sondern diese Frage der Souveränität, der faktischen Souveränität, die stellt sich für jedes Land. Wir haben im Rahmen der Besprechung auch darüber diskutiert, dass zum Beispiel Pfizer versucht hat, die Infrastruktur der südamerikanischen Länder zu übernehmen, indem sie gesagt haben, okay, ihr kriegt unseren Impfstoff, aber dafür brauchen wir als Sicherheit von euch, als Collateral, fast die gesamte Infrastruktur. Also da sieht man, auf welche Weise Private ganze Länder kaufen. Die Geschichte von Argentinien, die ist ja auch bekannt, ne? Argentinien ist immer mal wieder pleite gewesen. Zuletzt sind da Dinge passiert, an die sich der ein oder andere noch erinnert. Da gab es argentinische Bonds, die fast wertlos waren. Dann gab es einen Schuldenschnitt, ein Schuldenabkommen, an dem aber nicht alle beteiligt waren. Und ein paar große, ich glaube BlackRock gehörte dazu, Finanzkonzerne hatten diese Bonds noch und haben dann hinterher, als dann eigentlich das Spiel aus war, weil eine Einigung über den Schuldenschnitt, über Teile des Schuldenerlasses herbeigeführt worden ist, an dem die aber nicht beteiligt waren, sind dann hinterher in ein amerikanisches Gericht, also ein amerikanisches Unternehmen geht in ein amerikanisches Gericht und klagt da auf Zahlung der Bonds. Da haben sie natürlich gewonnen. Also so läuft das mit der Souveränität der Staaten und eben auch mit der Souveränität unseres Staates. Ein weiteres Beispiel, was ziemlich krass ist, ist das von Wilfried Schmitz erwähnte Fall von Schalko Lutkowski. Das ist der Mann, der in der DDR für Devisenbeschaffung unter anderem zuständig war. Ich würde das mal grob als Geldwäscher bezeichnen, bei dem liefen sehr viele Fäden zusammen. Der wurde in Deutschland nach US-militärischem Recht verurteilt. Man fragt sich, wie geht das eigentlich? Ne? Ein deutsches Gericht wendet US-militärisches Recht an. Und jetzt, das ist wohl das gröbste Zeichen für den Versuch, die Macht durch Private zu übernehmen. Jetzt droht uns die Abschaffung des Bargelds und dann die Steuerung von allem, was wir noch machen wollen, über digitale Währungen. Das sei das letzte Stück, so hat es Wilfried gewertet, für die Beherrschung der Weltwirtschaft durch Private. Dazu gibt es auch, das werden wir noch bei uns veröffentlichen, ein sehr gutes Buch, 166 oder sowas Seiten von Catherine Austin Fitz, frühere Investmentbankerin, frühere stellvertretende Ministerin aus den USA, The End of Currencies, da ist es im Detail beschrieben, wie das mit dieser digitalen Währung funktioniert, wie das dann auch unter anderem, wie schon Ende der 80er Jahre aus dem amerikanischen Steuerschatz, müsste man sagen, 60 oder 61 Billionen, nicht Billions, sondern Billionen Dollar rausgenommen wurden, im Weltraum und unterirdisch investiert wurden vom Military Industrial Complex, kann man sagen, der nicht unterwegs ist, ohne irgendwelche Anweisungen zu kriegen, sondern da stecken dann genau die gleichen Leute dahinter, die auch sonst die Konzerne steuern. Und dasselbe soll bei uns in Europa über die NATO geschehen sein, nochmal 61 Milliarden Dollar. Ja, Andreas von Bülow hat sich angeschlossen, wirklich bekannter Mann, weil er im Kabinett Schmidt, Helmut Schmidt, damals im Staatssekretär im Verteidigungsministerium war und danach war er Minister für Forschung und Technologie. Auch er sprach von Schalko Lukowski, weil er nicht privat, ich habe extra gefragt, sondern im Auftrag seiner Fraktion unterwegs gewesen ist, also politisch unterwegs gewesen ist, um festzustellen, was ist denn da eigentlich passiert mit dem ganzen Geld. Und das hat ihn in die USA geführt, zu den US-Geheimdiensten, denn von deutscher Stelle hat er keine Informationen bekommen. Und da hat er zwar Unterlagen gefunden, überwiegend geschwärzt, aber da gab es so viele Spuren für ihn, dass er sagen kann, Also ich weiß nicht, ob sich irgendjemand an diese Iran-Contra-Affäre erinnert. Es gab doch mal eine Entführung von amerikanischen Staatsbürgern, Botschaftsangehörigen im Iran. Die wurden, ich weiß nicht mehr, wie viele Tage festgehalten. Damals war Präsident Carter noch an der Macht. Das hat ihn, glaube ich, sein Amt gekostet, dass er es nicht so schnell geschafft hat, die Leute rauszuholen. Und in dieser Zeit, wo man eigentlich sagen müsste, das kann ja wohl nicht wahr sein, die amerikanischen Staatsbürger werden festgehalten, in dieser Zeit wurden trotzdem über Nicaragua amerikanische Waffen in den Iran verkauft. Also auch da sieht man wieder, es geht um rein private Interessen, die offenbar alles andere überspielen. Zuständigen Präsidenten lassen sich zwar nichts anmerken, wissen aber in aller Regel Bescheid, da kommen wir gleich noch drauf. Herr von Bülow hat dann einen weiteren Waffenhandel über eine dänische Firma gesehen. Da waren 15 Schiffe beteiligt. Das lief auch über Deutschland. Kabelsberg bei Rostock war da einer der Anlaufhäfen. Einer unserer früheren Ministerpräsidenten, Barschel, soll daran beteiligt gewesen sein. Dieses Gerücht hat es immer gegeben, aber von Bülow sagt, das ist so. Er hat das so festgestellt. Damals gab es noch in Panama einen Regierungschef namens Noriega. Der hat eines dieser Schiffe mit den Waffen, die nach Peru gehen wollten, die Peruaner wollten die aber nicht haben. Warum, habe ich nicht verstanden. Dann ging das zurück und Noriega in Panama hat das Schiff untersucht und wollte wissen, wem gehört das Zeug eigentlich, was da drauf ist? Wem gehören diese Waffen? CNN damals hat alles aufgedeckt. Und das führte dann wiederum zurück zu den USA. Dann flog dabei der eben schon in diesen Iran-Contra-Skandal involvierte Oliver North auf. Das war ein relativ hochrangiges Militär. Ja, Hochleistungscomputer, das hat er auch festgestellt, der von Bülow, wurden von Privaten in den USA, in die DDR verkauft. Daran war dann Militär wiederum beteiligt. Auch da sieht man, die offizielle Politik hat überhaupt gar nichts mit dem zu tun, was hinter den Kulissen in Wahrheit passiert. Er war, muss man leider sagen, verständlicherweise von Bülow frustriert. Er sagt, über jeden wichtigen Menschen existiert ein Dossier der Dienste. Das hat natürlich enormes Erpressungspotenzial. Gut, das ist auch nichts Neues, haben wir uns alle schon gedacht, haben wir alles mal irgendwo im Film gesehen. Aber er ist dem Ganzen hinterher, er ist dem Ganzen gefolgt, er hat es dokumentiert. Er sagt auch, es hätte die Möglichkeit gegeben, zu Zeiten des Mauerfalls, da hätte er die Rückendeckung auch innerhalb der Fraktion gehabt, von Oppermann und von Vogel, mit den Russen, dass die Amerikaner mit den Russen ins Gespräch kommen. Aber darin bestand kein Interesse, sondern dieser eben angesprochene, ich sage das jetzt ganz pauschal und plump, Military Industrial Complex brauchte weiterhin eine Existenzberechtigung. Die hat man aber nicht, wenn es gar keine Kriege mehr gibt. Also war dieser Komplex offenbar dagegen. Er selber hat in der Fraktion dann außer Rückhalt durch Oppermann und Vogel auch keinen gehabt, sondern auch die waren auf Linie der Amerikaner und haben sich also quasi einspannen lassen für deren, ja, so plump muss man sagen, kriegstreiberisches Verhalten. Die Russen wollten nämlich sprechen, aber die NATO hat alles abgewürgt. Es gab die Möglichkeit damals, so sagte es von Bülow, auf beiden Seiten sowas wie eine defensive Verteidigung, also Verteidigung ist immer defensiv, aber eine defensive Verteidigung einzurichten, dann wäre alles gut gewesen. Anstatt der auf Aggression, also auch auf Angriffsverteidigung ausgerichteten, eher amerikanischen Sicht. Die Russen wollten das wohl. Die einzige Bedingung war, sagt von Bülow, dass keine NATO-Erweiterung in Richtung Russland erfolgt. Das wurde auch vereinbart, aber nur mündlich. Und das hätte auch gereicht. Der nächste Präsident, Clinton war das, hat sich aber nicht dran gehalten und hat wieder sich auf das Bestreben, muss man wieder sagen, des Military Industrial Complexes eingelassen und dann gingen die Kriege eben weiter. Und es ging immer um Gas und Öl. Auch das ist uns nichts Neues. Das ist immer schon bei uns diskutiert worden, dass es komischerweise immer da zu Kriegen kommt, wo wichtige Gas- und Ölvorkommen sind. Und die Frustration von Herrn von Bülow rührt daher, dass sie sagt, wir haben ja im Grunde mit sogar gekauften Medien zu tun. Na gut, das sehen wir jetzt besonders deutlich im Corona-Zusammenhang, aber auch damals war das wohl schon so. Die kaufen sich mit die Gegenseite, die superreichen Familien, die kaufen sich eben nicht nur die Pharma- und die Tech-Industrie, sondern sie kaufen sich auch die Medien. Sie kaufen sich, wenn dann doch mal jemand für ein Amt sich bewirbt, wo er für sie gefährlich werden kann, kaufen sie sich eben negative TV-Werbung. Da wird dann über denjenigen oder diejenige, die vielleicht politisch gefährlich werden könnte, wird dann ein Haufen Dreck ausgekippt. Irgendwas findet man dann vielleicht. Und deswegen war er eigentlich sehr frustriert. Wilfried hat dann immer versucht, ihm nochmal zu sagen, hey, die Zeiten ändern sich. Die Leute sind wacher geworden. Es gibt doch jetzt bestimmt 20 oder 30% von uns, die genau diese Erkenntnisse, die er nachweisbar erlangt hat, auch für möglich gehalten haben, die also sozusagen in der Spur sind. Er sagte aber, nee, das sei alles sehr stark, was auf der anderen Seite los ist, und hat dann daran erinnert, dass auch Pearl Harbor offenbar schon inszeniert war, nicht inszeniert in dem Sinne, dass die japanischen Flugzeuge gar nicht gekommen sind, dass das eigene war. Nein, sondern angeblich, das ist sein Erkenntnisstand, ist es so gewesen, dass die Amerikaner damals alles getan haben, um die Japaner nach Pearl Harbor zu locken, damit sie den ersten Schuss abfeuern, damit die Amerikaner dann sagen können, okay, jetzt haben wir einen Grund, in den Krieg einzusteigen. Und dabei wurden 3000 Soldaten geopfert. Das sind die Todesopfer in Pearl Harbor gewesen. Genauso ist auch 9/11 aus seiner Sicht, nach seinem Erkenntnisstand, herbeimanipuliert worden. Denn eigentlich hätte es dieser, das war dann auch von Paul Schreier der geschilderte Terrorverdacht und der Krieg gegen den Terror, der dann an die Stelle des Kalten Krieges und an die Stelle der anderen heißen Kriege getreten ist, da hatte dann plötzlich der Military Industrial Complex wieder was zu tun. Aber eigentlich wäre es nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion völlig einfach möglich gewesen, für die USA aus ihrer selbst ernannten Weltrüstungsrolle auszutreten und den Military Industrial Complex zu entmachten und das die Unmengen von Geld, die da reinfließen und an Know-how und an menschlicher Energie reinfließen, das hätte man für beispielsweise die Infrastruktur, die ziemlich porös ist in den USA, marode ist, hätte man dafür oder in die Bildung oder in Gesundheit, um die wieder menschlicher zu machen, investieren können. Ist aber nicht passiert, weil sich dieser Military Industrial Complex immer wieder durchgesetzt hat. Ja.
Du, reine Zwischenfrage, verstehe ich, kann man das, ich versuche das mal ganz kurz zusammenzufassen, ich als Laie auf dem Gebiet, dass man sagen kann, die Motivation war, überall Krieg anzuzetteln, damit man die Möglichkeit hat, möglichst viel Rüstung aufzubauen. Das hat Milliarden und Billionen verschlungen. Ein Riesengeschäft, manipuliert von den Eliten im Hintergrund, dass das ja so bleibt und dass nicht plötzlich die Menschen auf die Idee kommen, hey, wir können auch friedlich miteinander umgehen.
Genau so ist es. Exakt so ist es. Exakt so ist es. Und Wilfried hat, weil, also von Bülow ist ein guter Mann, ne? Das ist ganz klar. Er ist mit seinen 83 Jahren an einem Punkt angekommen, wo er keine Geduld hat und vor allem kein Verständnis für das für ihn Offensichtliche, weil er sieht, er sagt, er lässt sich auf keinen Fall impfen, das ist alles Blödsinn, der PCR-Test kann das alles gar nicht, er regt sich darüber auf, wenn er, sei früher ein großer Freund der Amerikaner gewesen, Viviane und ich ja auch, ne? Ja. Ich weiß auch immer noch, dass es da drüben Leute wie Tony Roman gibt, tolle Leute gibt, die immer noch an das Freiheitsideal glauben und die werden das Ruder rumreißen. Sind sogar schon dabei. Ne? Wir hören doch nichts darüber in den Mainstreams. Wilfried hat dann gesagt, hey, es ist zwar so, aber wir sind die 99,999%. Wir sind diejenigen, die viel mehr sind. Und selbst wenn wir nicht alle sozusagen die Flagge in die Hand nehmen können und losstürmen können, aber die 20% von uns, die es ja jetzt schon tun, die reichen doch alle mal aus, weil auf der anderen Seite ist nur eine kleine Gruppe von Leuten, die sich zwar einer Vielzahl von anderen bedienen, sodass es für uns so aussieht, als würden wir einer Übermacht gegenüberstehen. Aber es ist ja nicht so. Das sind alles Leute mit gekaufte Leute, unter Druck gesetzte Leute, getäuschte Leute. Was sind das für Alliierte? Ne, wenn die plötzlich merken, dass sie getäuscht wurden, dann ist Schluss mit Alliierte. Ja. Wenn sie plötzlich merken, dass sie erpresst werden und ein anderer Weg da ist, dann ist auch da Schluss mit Alliierten. Also das ist eine wackelige Koalition. Wilfried hat vollkommen zu Recht darauf hingewiesen, wir sind die 99,99999% und wir haben darüber hinaus die spirituelle Macht auf unserer Seite. Wilfried ist ja ein religiöser Mensch und er sagt, wenn du Gott aus der Gleichung rauslässt, dann hast du einen großen Fehler gemacht. Und das tut die anderen. Also setzt er auch da wieder auch auf diese spirituelle oder religiöse Seite. Herr von Bülow war dann trotzdem der Meinung, aber die Panik ist so groß, dass die Leute nicht mehr handlungsfähig sind. Da übersieht er eben, dass Wilfried zu Recht darauf hinweist, das ist nicht bei allen so. Wir, bei dir, Roger, bei uns, bei vielen anderen, die auch in den alternativen Medien unterwegs sind oder als Anwälte unterwegs sind, ist es jedenfalls nicht so. Und Wilfried weist auch darauf hin, das wird natürlich nicht von selbst gehen. Wir werden schon alle irgendwie Opfer bringen müssen. Ja, vielleicht können wir auch ein Auto weniger haben zum Beispiel. So auf der Ebene spielt sich das ab. Wir werden auf jeden Fall Opfer bringen müssen. Aber das wird am Ende so weit führen, diese Erkenntnis, diese aufklärende Erkenntnis, die auch zum Beispiel durch den von Bülow jetzt gerade eingetreten ist, wird dazu führen, dass auch keine Elite uns mehr aufhalten kann. Ja.
Wie habt ihr dann auch diese, man hört immer diese Souveränität, dass BRD ist nicht souverän, andere Länder vielleicht auch nicht. Habt ihr dann auch mögliche Lösungen besprochen? War das auch ein Thema?
Das hat in der Tat, das ist sehr gut, dass du das gerade noch rechtzeitig fragst, Wilfried hat irgendwann ein Buch hochgehalten. Das war ein Buch ein japanisches Buch. Wilfried ist sehr belesen, also er ist umzingelt von Büchern. Er hat die letzten 25 Jahre alles gelesen, was ihm über den Weg kam, was ihn interessiert hat, was ihm sozusagen Klarheit über das verschafft hat, was er ursprünglich nicht einordnen konnte. Das war nur ein Buch aus Japan über japanische Handwerkskunst. Und er sagte, das ist es, da müssen wir hin zurück. Und da fiel mir ein, mein Bruder in den USA ist Banker gewesen, ist ausgestiegen und vor, ich weiß nicht, 15 Jahren oder sowas, vielleicht ist es auch schon ein bisschen länger her, kam er nach Hause, der wohnt irgendwo wohnt in einer Ostküstenstadt und mein Vater war da und hat ihm geholfen, abends den Garten, also ein schöner großer Garten, hat ihm geholfen, abends im Garten so ein paar Steine, ziemliche Brocken hin und her zu rollen und das Ganze ein bisschen ansehnlicher zu machen. Und dann hat irgendwann, Michael heißt er, sich umgedreht zu meinem Vater, hat gesagt, du, weißt du, das ist das Einzige, was mir echt Spaß macht. Mein Job ist so scheiße, ich glaube, ich höre jetzt bald auf damit. Zu dem Zeitpunkt hat er sogenannte Swaps und Caps und andere Derivative, von denen keine Sau versteht, was es eigentlich ist, verkauft. An die CFOs, also die Chief Financial Officer großer Unternehmen. Hat die belabert, hat ihnen diesen Scheiß verkauft. Und dann sagt er, ja, das Irre war, dass ich mir gedacht habe, dass das Zeug nichts wert ist, sondern dass wir damit einfach nur Geld verdienen. Aber das noch Irrere war, dass die andere Seite, die Chief Financial Officers, ganz sicher nicht verstanden haben, was los ist, aber es nicht gewagt haben, Fragen zu stellen, weil die hatten Angst davor, dass er, Michael, merkt, dass sie dieses scheinbar so hochkarätige Konstrukt nicht verstehen. Dabei war es gar kein hochkarätiges Konstrukt, sondern reinste Verarschung, um Geld zu verdienen. Und dann hat er da meinem Vater gesagt, du, weißt du, ich mache hier nicht mehr mit, Wilfried. Es reicht mir, ich steige aus. So, und inzwischen sind noch ein paar Jahre ins Land gegangen. Inzwischen hat er es getan, weil er sagte, das, was ich hier in meinem Garten mache, was ich hier herstelle, was ich hinterher auch sehen kann, das ist das, was wert ist. Das, was ich in meinem Job mache, ist überhaupt nichts wert. Im Gegenteil. Und darauf wollte auch Wilfried hinaus. Er sagt, das ist das Handwerk. Handwerk hat goldenen Boden, sagt man ja immer. Ne? Mhm. Das ist das Handwerk, das ist das, was man mit den Händen macht. Das ist letzten Endes repräsentativ für unsere kleinen und mittelständischen Unternehmen. Da spielt die Musik. Das ist die Innovation. Das sind die Hauptarbeitgeber. Und da müssen wir wieder hin zurück. Das führt dazu, um deine Frage endgültig zu beantworten, dass wir uns von diesen Konzernen abkoppeln müssen, zurück in die regionale Wirtschaft müssen, da wo wir herkommen. Und dazu passt dann auch diese Basispolitik, unter anderem der Partei, die Basis. Nämlich Basis heißt ja zurück zu den Wurzeln, heißt ja, in der Region, in der Kommune müssen wir uns die für uns passenden, maßgeschneiderten Gesetze machen oder Umgangsformen finden. Ist ja egal, ob es ein Gesetz oder eine Umgangsform ist. Hauptsache, man einigt sich auf eine bestimmte Form des Zusammenlebens. Im Gegensatz zu dem, was jetzt von oben kommt, von der WHO frei erfundene Gesetze, die als One Size Fits All auf uns runterprasseln, mit uns nichts zu tun haben, ausschließlich den Benefit der dahinterstehenden Konzerne. Bei der WHO sind es dann eben diese eben angesprochenen Konzerne, dienen. Also das ist der Ausweg. Und da kommen wir hin, indem wir weitermachen mit dem, was wir tun. Also die rechtlichen Sachen müssen wir weitermachen, auch wenn wir genau sehen, dass Teile des Rechtsstaates komplett kaputt sind, aber nicht erst seit Corona, sondern immer schon. Es wird jetzt eben nur deutlich. Und Wilfried sagt zu Recht, das ist, am Ende ist es, hat er auf Gandhi und ähnliche Leute hingewiesen, am Ende ist es Beharrlichkeit, Determination, würden die Amerikaner sagen. Einfach nicht locker lassen, weitermachen, weil man weiß, dass man Recht hat. Und zwar nicht alleine, sondern diejenigen, die das mit uns zusammen machen, die machen mit. Und dann wird das eben klappen. Zurück von der Globalherrschaft irgendwelcher gesichtsloser und ausschließlich auf Ausbeutung ausgerichteter Konzerne, zurück zu uns, zur eigenen Community, zur eigenen Region.
Das ist, glaube ich, ein guter Hinweis, was ich da noch anknüpfen möchte, ist, ich glaube, wir haben verlernt, unsere Begeisterung zu spüren und der auch zu folgen. Wir sind in einem System gelandet, wo wir wie digitale Sklaven sind und das Gefühl haben, hey, ich muss diese Arbeit tun, sonst kann ich meine Hypothek nicht bezahlen, ich kann mit den Kindern nicht in die Ferien gehen, ich kann die Kita nicht bezahlen, bla 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 bla. Und wir haben es vergessen zu spüren, was unserem Herzen gut tut, was begeistert uns. Ich würde gerne mal eine Umfrage machen, egal wo, wenn du morgen finanziell unabhängig wärst, würdest du an deinem aktuellen Job irgendwas ändern? Ich behaupte, 90% würde sagen, ja. Das ist meine Behauptung. Und wenn meine These stimmt, wo ich jetzt nicht beweisen kann, ist es ein Armutszeugnis für uns Menschen, dass wir dort gelandet sind, dass wir nicht mehr das machen können, was uns begeistert. Und da, glaube ich, ist auch eine Chance, anknüpfen auf deine Worte, dass wir vielleicht genau durch diese Krise zurück zu dieser Basis kommen, wieder zu spüren, was uns gut tut, uns mit der Natur verbinden und dann wie einen Great Reset, aber nicht das, was sie wollen, sondern für die Menschheit, für die Wahrheit, für die Liebe und für die Begeisterung einzustehen. Also das glaube ich, also das hoffe ich, dass es so kommen wird.
Da kann man nicht widersprechen. Das ist so. Das ist ja auch die These von Wilfried. Und es wird einfach immer offensichtlicher. Je größer der Druck jetzt geworden ist, jetzt gibt es so scheinbare Lockerungen, die in Wahrheit keine Lockerungen sind, sondern du kannst jetzt in die Geschäfte. Dafür musst du aber entweder getestet sein oder du musst eben doppelt geimpft sein. Aber je größer der Druck wird, desto größer wird auch gleichzeitig offenbar bei einer großen Zahl von Menschen, ja, wie soll man es sagen, die Sehnsucht nach dem, was du eben beschrieben hast. Ne? Letzten Endes nach menschlichem Zusammenleben, nach Kultur, nach all dem, was eigentlich Menschlichkeit ausmacht. Und das ist nicht, wie viel Geld verdiene ich in meinem Job. Und das ist auch nicht, wie viele Autos kann ich mir vor die Tür stellen oder sowas, sondern das merkt man ja spätestens, wenn man es hat, dass alles andere immer noch hohl ist. Ne? Das ist eine Kompensation, da kommen wir gleich noch mit den Psychologen drauf, aber das ist keine ausreichende Kompensation. Der nächste, den wir gehört haben, war Tobias Otto. Das ist ein 29 Jahre alter Philosoph und Historiker, der sich auch mit dem Begriff Souveränität befasst hat und den lehnt er ab, sagt er. Das ist immer so ein romantisch aufgeladener Begriff gewesen. Da verstehen viele Menschen Unabhängigkeit oder Selbstbestimmung drunter. Aber in Wahrheit war es immer nur ein Herrschaftsinstrument. Vorausgegangen war dieses Gottesgnadentum. Weißt du, im Mittelalter und davor gab es natürlich auch Herrscher oder auch die ganzen Feudalherrscher, die ihre Macht abgeleitet haben von Gottes Gnadentum. Irgendwann war das aber nicht mehr genug. Irgendwann war das ein bisschen dünn für einen großen Teil der Bevölkerung. Da haben sie gesagt, oh Scheiße, jetzt müssen wir uns was Neues ausdenken, um unsere Macht das, was wir hier ausüben, um das zu rechtfertigen. Und dann kam sie mit dem Begriff Souveränität. Das hat der Tobias Otto aber sehr schön erklärt, dass der Staat letzten Endes, indem er sich auch auf diese Souveränität zurückgezogen hat, als Erläuterung dafür oder als Rechtfertigung dafür, dass der Staat oder die Regierung diese Macht hat, dass das alles mit äußerst diffusen Definitionen verbunden ist. Was ist denn nun Souveränität wirklich? Ne? Fest steht jedenfalls, dass aus seiner Sicht, und ich muss ihm da, glaube ich, recht geben, die Ablösung des Gottesgnadentums durch Souveränität in der Sache nichts geändert hat. Leute, die sich Macht anmaßen, versuchen irgendwie zu erklären, warum sie diese Macht haben. Wir kennen ja alle die wirklich scheinheiligen und peinlichen Nummern von Politikern, anstatt zurückzutreten, wenn wirklich alles aus ist, kommen die noch an, ich habe einen Auftrag meiner Wähler. Oh, Jesus Christ, deine Wähler haben mir längst den dritten Arsch verpasst. Ne?
Ja,
naja,
ja.
Jedenfalls sagt der Tobias, der Tobias Otto, der Staat ist letzten Endes ja auch nur eine Erfindung. Wir sind viele Jahrtausende sind die Menschen ohne den Staat, also ohne dieses Konstrukt eines souveränen Staatsvolkes und Staatsgebietes und so ausgekommen. Auch er führt letzten Endes er schlägt letzten Endes in dieselbe Kerbe und sagt, wir müssen zurück zum Regionalprinzip, wir müssen zum Selbstversorgungsprinzip, wir müssen uns wieder unabhängig machen von diesen globalen Konzernen, die uns nicht nur fertig machen wie Monsanto, da haben wir ja schöne Beispiele, also keine schönen im Sinne von schön, sondern brutale Beispiele, wie Monsanto und Bayer versuchen, letzten Endes den indigenen Völkern insbesondere die Lebensgrundlagen zu nehmen, ja, indem sie ihnen Saatgut aufzwingen, was jedes Jahr neu gekauft werden muss, zum Beispiel. Also auch da spielen natürlich, genau, das Beispiel hat er auch genannt, die dezentralen Strukturen wie Monsanto müssen abgeschafft werden, wir müssen uns von denen abkoppeln, wir müssen zurück zur regionalen Landwirtschaft, zur regionalen Energie, zur Selbstversorgung. Und damit würde man dann, auch das ist wieder eine Antwort auf deine eben gestellte Frage, damit würde man dann diese Abhängigkeit und insbesondere die Herrschaft der Privaten über die Konzerne brechen. Der zweite Komplex neben der Souveränität, mit dem er sich befasst hat, war die Sache mit dem Ausnahmezustand. Wir haben ja jetzt einen Ausnahmezustand weltweit, jede Regierung. In einigen Ländern wird das als Emergency Rule bezeichnet, aber jedenfalls ist es nicht der Normalzustand, sondern ein Ausnahmezustand. Und da hat er die Frage gestellt, ist das Zufall, dass wir zu diesem Ausnahmezustand nichts in unserem Grundgesetz finden? Ist das Zufall? Oder wurde das also vergessen? Kann man also sagen, ja, das ist eine Regelungslücke, würden wir Juristen sagen, da muss man mit analoger Begründung reingrätschen und dann muss man irgendwas erfinden. Nein, sagt, das geht gar nicht, sondern dieser Ausnahmezustand, den hätte man ja ins Grundgesetz einfügen können, der wurde gezielt damals in den Beratungen des Parlamentarischen Rates, gab es einen berühmten Juristen namens Carlo Schmidt, wurden gezielt abgelehnt, weil man nämlich gesehen hat, dass solche Ausnahmeregelungen, Ausnahmezustandsregelungen in den Untergang führen. Genauso ist die Weimarer Republik über dann die Ermächtigungsgesetze oder das Ermächtigungsgesetz von Adolf Hitler in den Abgrund gerutscht und mitten ins Dritte Reich reingedonnert. Und da sind wir jetzt auch gerade auf dem Weg, denn dieser berüchtigte 23 ABC-Infektionsschutzgesetz ist nichts anderes als ein Ermächtigungsgesetz. Das dient nicht dem Schutz der Bevölkerung, sondern das dient dazu, die totale Kontrolle zu bekommen, die totale Macht an sich zu reißen. Ja, er hat da noch ein paar Beispiele dafür genannt, dass hier die Geschichtsvergessenheit eine große Rolle spielt. Viele erinnern sich nicht mal daran, dass es ein Drittes Reich gegeben hat. Manche erinnern sich nicht mal daran, dass es eine Stasi und, und eine DDR gegeben hat. Diese Geschichtsvergessenheit führt dann aus seiner Sicht auch dazu, dass unser Bevölkerungsschutzgesetz sich fatal anhört wie das Gesetz zum Schutz von Volk und Staat, was damals existierte im Dritten Reich. Und nur diese Geschichtsvergessenheit erklärt auch, dass wir mal einen Kanzler hatten, der Kurt Georg Kiesinger hieß, der diese Notstandsgesetze abgesegnet hat. Der war in der NSDAP stellvertretender Leiter beim Rundfunk. Mir sind noch ein paar andere Beispiele eingefallen. Der erste Präsident des Bundesgerichtshofs ist ein gewisser Herr Weinkauf, der war früher beim Reichsgericht zuständig für die Rassenschande-Gesetze. Solche Sachen hätten nicht passieren dürfen. Aber was damals nicht aufgeräumt wurde und nach dem Mauerfall nicht aufgeräumt wurde, das wird eben jetzt aufgeräumt werden müssen. Da führt überhaupt kein Weg dran vorbei. Ja, damit hatten wir dann diesen Souveränitätszusammenhang abgehandelt und haben uns mit zwei hochspannenden Psychologen unterhalten, weil das aus meiner Sicht der Kern von allem ist. Psychoterror. Mike Eden hat uns erzählt, dass er in England festgestellt hat, dass hier eine echte eigene Psychological Operation Abteilung unterwegs ist, die mit Psychoterrormaßnahmen versuchen, die Panik aufrechtzuerhalten. Du erinnerst dich an das Panikpapier aus dem Bundesinnenministerium. Nahezu wortgleich gibt es das auch in England, ich vermute mal auch in allen anderen Staaten. Wir haben gerade gelesen, dass sich einige der Leute in England jedenfalls, die an deren Panikpapier beteiligt waren und an diesem Psychoterror beteiligt waren, quasi entschuldigt haben, gesagt haben, das war ein Machtmissbrauch und das haben wir ja nur deshalb gemacht, weil wir meinten, man muss die Bevölkerung in Panik versetzen, damit sie tun, was ihr gesagt wird. Also da blitzt jetzt langsam auch auf, dass das ganze System zusammenkracht, denn diese Selbsterkenntnis öffentlich zu machen, das wäre vor ein paar Monaten gar nicht möglich gewesen. Wir haben dann Dr. Marz, einen Psychologen, gehört, den haben wir schon mal im Zusammenhang mit den Masken gehört. Und er hat, warte mal, ich will da mal ihm genau sagen, wozu er sich geäußert hat. Er hat gesagt, er ist Psychiater und Psychoanalytiker. In der Krise zeigen sich narzisstische Störungen, Gefühlsstau und Angst und daraus ergeben sich gesellschaftliche Spaltungsgefahren. Er sagt, wir haben eine zunehmend gespaltene Gesellschaft. Das scheint aber nicht Zufall zu sein, sondern Absicht zu sein. Davon sind wir überzeugt aufgrund der Anhörungen, die wir im Corona-Ausschuss hatten. Das ist Teil dieser psychologischen Operation, die Gesellschaft, die Menschen gegeneinander zu hetzen, damit die hinten die Fäden ziehen, ungeschoren davonkommen und weiterhin ihre Fäden ziehen können. Es sei eine letzten Endes primitive psychische Abwehrleistung, die hier stattfindet im Rahmen dieser Spaltung. Hebt es die Möglichkeit des sowohl als auch auf. Und dafür ist diese Krise, die inzwischen, sagen wir ja, die herbeigeführte oder die geplante Krise, verantwortlich. Nochmal ist er eingegangen darauf, wie kaputt die Verantwortlichen sind. Und mit die Verantwortlichen sind nur die gemeint, die wir sehen können. Die dahinter, die sehen wir im Moment nicht. Wir ahnen zwar, wer es ist, aber wir sehen Drosten, wir sehen Wieler, wir sehen Merkel, wir sehen Söder. Wir sehen Lauterbach und wir sehen noch ein paar andere Figuren. Jetzt Baerbock, die haben ja teilweise getürkte Biografien. Ja, angefangen mit Drosten, weiter bis hin zu Frau Baerbock, die keine abgeschlossene Berufsausbildung hat, aber trotzdem als studierte, wie wird sie bezeichnet, studierte Rechtswissenschaftlerin oder irgendwie sowas, studierte Juristin, hat mal irgendwie 3-4 Semester Jura gemacht, zu Ende gebracht hat sie jedenfalls nichts. Er sagt, das ist die eigentliche Gefahr, weil diese Leute haben nicht nur eine narzisstische Störung, um sich überhaupt nach oben zu boxen. In dieser Gesellschaft muss man eine narzisstische Störung haben, davon geht er aus, sondern die sind gleich doppelt gefährdet. Also die narzisstische Störung ruht daher, sagt er, dass solche Leute typischerweise in ihrer Kindheit, alles ist ja in der Kindheit begründet, in ihrer Kindheit nicht die erforderliche das erforderliche Form, Maß an Zuneigung hatten, an Liebe und an Förderung, sondern dass sie abgelehnt wurden. Und diese Leute müssen dann lernen, sich irgendwie anzupassen und sich zu verstellen. Letzten Endes können sie nie sie selbst sein, weil das, haben sie ja gemerkt, wenn ich selbst bin, dann werde ich abgelehnt. Also spielen sie Rollen, was schon schwer genug ist. Er hat dann erzählt, dass er ja Tausende von Patienten hatte, die dann irgendwann, um sie behandeln zu können, musste er sie sozusagen mit ihrer eigenen Kindheit konfrontieren. Er sagte, ganz furchtbar mit anzusehen. Es ist dann, was da stattfindet, wenn die erkennen, daher rührt das, ich bin nicht gewollt sozusagen, dann ist das ein Kampf auf Leben und Tod. Und den führen die jetzt auch. Wenn wir die also enttarnen, so wie Wolfgang immer sagt, das ist des Kaisers neue Kleider. Wenn du genau hinguckst, der eine ist kein Doktor und kein Professor, die andere hat keinen Schulabschluss, der andere ist Tierarzt mit obskurem Hintergrund, kommt aus von Welcome und so weiter und so weiter. Wenn du die enttarnst, dann haben die ein doppeltes Problem. Einerseits müssen sie sich damit auseinandersetzen, dass sie eben nicht diese Form von Zuneigung bekommen haben, dass sie nicht gewollt waren, um es mal ganz platt zu nennen. Und andererseits müssen sie dann auch noch erkennen bzw. zulassen, dass man das, was sie als Leistung verkaufen, auch noch enttat. Also diese Kompensation, so hat es Herr Marz genannt, diese Kompensation, die stattfindet. Okay, ich war scheiße, alle fanden mich scheiße, meine Familie fand mich scheiße, aber jetzt kommt was, jetzt zeige ich euch, was ich kann. Selbst das ist in einigen dieser Fälle ja nur gefaked. Das ist nicht echt. Man kann auch mit echter Leistung kompensieren. Man kann zum Beispiel der tollste Bergsteiger aller Zeiten werden, der größte Gewichtheber aller Zeiten oder so. Aber wenn auch das gefaked ist, dann haben die ja ein doppeltes Problem. Und deswegen sagt er, diese inszenierte Selbstentfremdung dieser Narzissten, ich bin als Kind nicht gewollt worden und ich muss jetzt was erfinden, damit man mich will. Ich muss also mich von mir selbst entfernen. Diese inszenierte Selbstentfremdung ist zum Scheitern verurteilt, weil das geht nur so und so lange gut. Aber, und jetzt ist Schluss, jetzt ist also der Breaking Point sozusagen erreicht. Und zwar im gesamten System. Das ist ein systemisches Problem. Das ist nicht nur bei einzelnen Personen. Das gesamte System ist zum Scheitern verurteilt. Und dabei müssen dann allerdings auch diese Leute zur Strecke gebracht werden. Weil reden kann man mit denen nicht, sagt er. Das kannst du völlig vergessen. Die werden auf Biegen und Brechen, also notfalls auch unter Einsatz von allem, was noch geht, Polizei, Militär, versuchen, ihre höchst wackeligen Machtpositionen zu halten. Sie sind nicht haltbar, sie werden ohnehin verlieren, aber es kann sein, dass auf dem Weg zum totalen Zusammenbruch noch so viel Schaden entsteht, dass das eine Menge Leute mit dem Leben bezahlen müssen. Denn das ist das Einzige, was sie haben. Die Macht, die scheinbare Macht, die sie sich angeeignet haben, mit der kompensieren sie schwerste seelische Störungen. So einfach ist das.
Krass.
So einfach ist das. Ja.
Das heißt, wir werden dann diese Menschen, wenn man das so sagen kann, gar nicht richtig rankommen, weil die sind so überzeugt von ihrem narzisstischen Bild, dass sie noch das Gefühl haben, sie machen was Gutes.
Ja, genau so ist es. Sie reden sich das zumindest ein. Also ich nehme an, dass das Teil des Krankheitsbildes ist. Ich bin ja kein Psychiater, aber ich nehme an, dass das Teil des Krankheitsbildes ist, dass sie sich das so massiv einreden, dass sie es echt und ernsthaft selber glauben, dass sie was Gutes tun. Ab und zu sieht man in ihren Gesichtern, dass sie immer wieder Zweifel haben. Also bei Söder fällt mir das besonders auf. Mhm. Da sieht man, dass sie in Wahrheit ganz arme Schweine sind. Ne? Aber das entschuldigt gar nichts.
Naja, überhaupt nicht.
Ja.
Aber es ist halt schon heftig, wenn man das sieht, wie psychologisch, wie du sagst, wie das einschlägt. Und das ist auch das, was bei den Mitbürgern passiert. Die sind dann plötzlich überzeugt, das muss stimmen. Dann die Angst sitzt so tief, die Angst lähmt. Durch diese Lähmung kannst du gar nicht mehr richtig denken. Und dann konsumierst du die Massenmedien und dann ist es natürlich klar, es geht eine Richtung und alles andere kann nicht stimmen. Und da kommen natürlich diese Gedanken mit dem Framing, rechtsradikal, bla bla bla, sehen wir jeden Tag. Und dann sagst du, noch Querdenken ist heute schon fast ein Schimpfwort und dann ist alles klar. Wir müssen gegen die vorgehen, weil die das ist eine Gefährdung der Menschheit. So wird das dargestellt. Und so ist natürlich auch die Spaltung da. Das ist so heftig, das ist krass.
Das Kernproblem sind da aber weniger die 80%, die mitspielen. Da sind natürlich viele Mitläufer, die muss man immer aufpassen. Manche von denen werden dann auch noch zu Mittätern. Also die Typen mit dem vorauseilenden Gehorsam, also die Blockwarttypen, die dann da versuchen, in dieser Situation zusätzliche Macht zu bekommen, also abzubekommen sozusagen. Aber nein, es wird hier eine, so wie du es eben gesagt hast, es wird eine Ersatzangst geschürt. Eine Ersatzangst in Richtung Corona, 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 damit wir nur ja nicht merken, dass da lauter Leute mit des Kaisers neuen Kleidern sitzen, nämlich komplett nackte Leute, die gar keinen Schutz haben und die, wenn man sie enttarnt, das sehen wir gerade in den USA, Fauci, also diese Marionetten, die, wenn man sie enttarnt, nicht nur keinen Schutz haben, sondern direkt unter den Bus geworfen werden. Und davor haben die natürlich eine Höllenangst. Also nicht nur die Angst davor, dass man enttarnt, dass sie in Wahrheit Nullnummern sind, die nichts zu sagen haben, nur Sprechpuppen sind. Und das Schlimmste für sie, dass sie damit konfrontiert werden, dass noch nie einer sie leiden konnte. Die eigene Familie nicht. Also echt brutal. Ne?
Ja.
Da sagt er, das sind schlimmste Szenen, die er da erlebt hat im Rahmen seiner therapeutischen Arbeit. Diese Erkenntnisse führten dann zu sowas wie einem Kampf auf Leben und Tod. Sei ganz furchtbar anzusehen, aber man muss der Wahrheit ins Auge blicken, damit man damit umgehen kann. Und auch solche Leute sind wahrscheinlich reparabel, aber nicht in diesem Zustand und nicht in dieser Situation, wo wir versuchen müssen, das Schlimmste zu verhindern. Und das geht nicht, indem wir jetzt anfangen, mit diesen Leuten zu reden. Das ist völlig ohne jede Aussicht auf Erfolg, sondern die müssen aus ihren Ämtern rausgenommen werden und unschädlich gemacht werden, ersetzt werden durch gute Menschen. Ne? Ja, narzisstisch labile Menschen, Söder, Baerbock, Drosten, Wieler, nur so lässt man sich auch manipulieren. Ich habe nämlich gefragt, warum sind das denn die Marionetten? Warum haben die nicht kluge Leute genommen, die auch in der Lage sind, eine Diskussion auszuhalten, die notfalls auch mit Wolfgang Wodak oder Bhakti oder mir oder dir in einer Talkshow sitzen könnten? Ja, man braucht diese narzisstisch labilen Menschen, sagt er, weil nur die lassen sich so manipulieren. Das ist eine besondere Kompensation, die hier stattfindet. Die einen schaffen das mit guter Arbeit, ihre Kindheitsvernachlässigung, um es mal ganz sanft zu formulieren, zu kompensieren. Und die anderen, ja, die tun so und haben nichts dahinter. Jetzt mal abgesehen von den eben genannten Personen, auch bei Bill Gates ist das so. Bill Gates ist nicht der Typ, der in der Garage alles erfunden hat und von 0 auf 100 aus ärmsten Verhältnissen kam. Quatsch. Ich selber habe damals in Seattle gearbeitet. Ich habe mit meiner Freundin, wir waren beide Anwälte in Seattle, und die Firma, in der ich gearbeitet habe, auf der anderen Straßenseite war die Kanzlei von Bill Gates Vater. Ein ziemlich reicher, ziemlich gut vernetzter Mann. Damals hat er mir nichts gesagt, außer dass er der Vater von Bill Gates war. Aber inzwischen wissen wir, der war Eugeniker und auch da die ganze Familie mit irgendwelchen superreichen Bankern verdrahtet. Der Mann ist nicht aus dem Nichts gekommen. Auch dieser Bill Gates hat sehr viel zu verlieren. Was in seiner Kindheit los gewesen ist, will ich mir gar nicht vorstellen, aber auch seine Biografie ist gefaked. Paul Allen, sein Geschäftspartner, das war wahrscheinlich der, der tatsächlich über diese Computerkenntnisse, IT-Kenntnisse verfügte und den er versucht hat auszuboten. Als der sich von der Krebserkrankung erholte, hat er versucht, ihn auszuboten. Also da sieht man jedenfalls durchblitzen, auch da schwerste Probleme.
Ein Punkt rein, wo mich interessieren würde, war das ein Thema, weil es gibt ja diese Narzissten, wo man sagen kann, die haben die Macht und das ist momentan schwierig, die zu erreichen, die werden das durchboxen, das müssen wir anders lösen, aber gibt es ja noch normale Bürger, also die in einem Angstzustand sind, die man nicht erreichen kann. Gab es da Ansätze, wie man die möglicherweise, weil ich sehe das vielfach auch im Chat oder auch in Mails, sage, hey, ich komme die gar nicht mehr ran, die sagen, du spinnst, du richtiger Kampf. Hat es da Ansätze gegeben, wie man am besten mit diesen Menschen umgeht? Weil ich sage es mal so, es gibt ja Gott sei Dank ab und zu noch Menschen, die wir motivieren können, kritisch zu hinterfragen. Und ab und zu sagt jemand, ich werde mich nicht impfen lassen oder ich werde dieses Genexperiment nicht eingehen. Die werden vielleicht eines Tages dankbar sein. Und ich möchte ja trotzdem versuchen, es ist immer so dieser Spagat zwischen, wo gehst du die Energie hin? Gehst jetzt nur noch auf die Zukunft, auf das Schöne, auf die Vision. Auf der anderen Seite möchte ich die anderen nicht links liegen lassen. Weißt du, also war das ein Thema? Hast du da einen Input?
Ja, wir haben da kurz drüber gesprochen. Wir haben immer wieder darüber gesprochen, dass es ja, dass man ja nicht einfach alles fallen lassen kann. Also meine persönliche Überzeugung, und ich glaube, da hat Herr Marz mir zugestimmt, ist die, wir müssen uns um die kümmern. Wir müssen auch versuchen, denen zu helfen, die sich nicht mehr, weil sie zu alt sind, oder noch nicht, weil sie Kinder sind, helfen können. Aber diejenigen, die nun massiv und aggressiv unterwegs sind, um die Impfung zu verteidigen und unbedingt geimpft werden wollen, die sich in den Impfstraßen anstellen und stundenlange Schlangen bilden und hinterher auch noch, gibt's ja alles, ne, Videos machen, wo sie dann, so irgend so eine Mädchen, junge Frau, glaube ich, hat sich gerade impfen lassen und singt dann, weiß ich, wessen Lied das war, Katy Perry oder so, I'm on Fire heißt das Original. Mhm. Und sie dann, I'm on Pfizer, also krank. Das ist krank. Also willst du mit solchen Leuten reden, kannst du versuchen, hat keine Aussicht auf Erfolg. Also da ist die Energie und die Zeit, die du dabei aufwendest, ganz sicher auf anderen Ebenen besser verwendet. Aber da ist Hopfen und Malz verloren. Also wenn die Möglichkeit besteht, so wie wir das bei den Altenheimen gesehen haben oder jetzt, wo Viviane mit aller Kraft versucht, diesen 1666er Paragraphen noch wieder mit Leben zu erfüllen, während ein großer Teil der Justiz versucht, die Kinderrechte und den Kinderschutz einzustampfen zugunsten von systematischer Kinderschändung. Das ist sicherlich aller Ehren wert. Ich unterstütze das auch, obwohl ich fast glaube, dass es erst noch ein Stück schlimmer kommen muss, bevor sich hier wirklich was dreht. Dabei helfen natürlich die ganzen Impfschäden, die immer deutlicher werden, die eben nicht Teil des Plans sind, sondern die Agenda auffliegen lassen. Aber auch das ist im Grunde schlimm.
Gut, das Thema Kinder möchte ich noch aufgreifen. Ich habe jetzt heute wieder gesehen, es gibt eine Studie, dass bei dieser Kinderstudie, was ich nicht verstehen kann, dass Eltern Kinder zur Verfügung stellen für so eine Studie, 79% der Kinder haben Nebenwirkungen. Wieso liest man sowas nicht in den Massenmedien? Das ist einfach immer interessant. Ich habe das Frau Ebe geschickt, die befürwortet ja, dass Kinder Urteilsfähigkeit ab 10 zugesprochen werden soll und damit möglicherweise die Eltern nichts mehr zu sagen haben, ob sich die Kinder impfen lassen dürfen oder nicht. Das ist in der Schweiz ein Artikel gewesen. Ich konnte es nicht glauben, aber das kann man nachlesen. Das ist wirklich so unglaublich. Und ich habe denen diese Frau auch geschrieben, bei Tattoo, bei Piercing und bei 1000 anderen Sachen braucht man eine Unterschrift bis 18. Und jetzt soll ab 10 Jahre ein Kind entscheiden können, ob sie ein Genexperiment an sich selber ausführen lassen soll. Ich könnte nur noch brechen.
Ja, da zeigen sich plötzlich Persönlichkeiten, die so abgrundtief böse sind, dass man es mit Worten gar nicht mehr formulieren kann. Die werden einen hohen Preis bezahlen. Das steht aus meiner Sicht seit Monaten fest. Es ist leider Gottes, wenn man solche Beispiele, wie du es gerade genannt hast, sieht, es ist leider Gottes so, dass, das hat uns dann Dr. Zichol, das ist der nächste Psychologe, mit dem wir gesprochen haben, bestätigt, das ist ein systemisches Versagen. Das sind keine Einzelfälle mehr, was du da sagst. Das ist kein Einzelfall. Das ist ein systemisches Versagen. Wir sehen das auf der Ebene der Justiz, wo plötzlich die Maske fallen gelassen wird. Wir wollen die dazu zwingen, die Maske richtig fallen zu lassen, damit klar ist, dass die Justiz ausschließlich Handlanger von denjenigen ist, die sie korrumpiert. Oder aber, dass die Justiz zeigt, dass sie noch lebensfähig ist. Meine persönliche Überzeugung ist, es geht nur im internationalen Zusammenwirken. Das, was wir tun, ist internationales Zusammenwirken. Bis Ende Juni werden wir 3 ganz große Nummern rausschießen. Details kommen dann noch auf 3 Kontinenten. Aber Dr. Zichol sagt jedenfalls, es ist eine systemische Störung, die aber nicht überall stattfindet. Das ist ja nur die Mainstream-Medien, die uns versuchen zu erklären, das ist weltweit so. Nein, das stimmt nicht. Das ist in bestimmten Teilen der Welt so, insbesondere in der industrialisierten Welt ist es so. Aber es gibt andere Teile der Welt, die sich dem vollkommen entziehen, auch wenn die Regeln da vielleicht formal gelten, aber keiner hält sich dran. Zum Beispiel habe ich immer wieder Einspielungen aus Russland bekommen, wo die Leute ins Bolschoi-Theater gehen, eng beieinander sitzen, keine Masken aufhaben, völlig normal leben. Gerade wieder ein Video aus Indien bekommen, jemand in Mumbai, also im ehemaligen Bombay, steht da, filmt mit der Kamera rum, sagt, guckt euch das an, das ist ganz normales Leben, keiner hat eine Maske, hier stirbt keiner auf der Straße, glaubt den Lügnern nicht. Aber in bestimmten Teilen der Welt ist es eben doch eine systemische, eine globale psychische Störung, die Angstzustände, die Panik, die hier geschürt werden, das ist eben nicht nur bei einzelnen Menschen vorhanden, sondern es ist systemisch auch gewollt so. Und das wiederum führt, das ist seine große These, zu einer Regression, zurück zu einem Infantilismus. Sogar so weitgehend, wir haben es ja bei Wieler gesehen, ich hab gesagt, ja, Wieler ist eine auffällige Persönlichkeit, weil der scheint nicht in der Lage zu sein, gerade Sätze zu bilden. Dieser berühmte Satz oder Versuch eines Satzes, ja, es wird Impfungen geben und vielleicht auch nicht und er weiß, was dabei rauskommt und ob das funktioniert, weiß ich auch nicht. Also das hat er ja nochmal in ähnlicher Weise gebracht. Und dann von so einem infantil vor sich hin sabbernden, muss man ja sagen, von so einem auch noch gesagt bekommen, ihr müsst diese Regeln einhalten. Das darf nicht niemals in Frage gestellt werden. Was ist denn das? Er behandelt uns, er selber verhält sich wie ein Kleinkind und er behandelt uns aber auch wie Kleinkinder, weil ihr dürft keine Fragen stellen. Das ist nicht nur antidemokratisch, sondern das ist einfach paternalistisch. Von wegen, ich weiß schon, was für euch gut ist und ihr wisst es jedenfalls nicht. Selbst wenn ihr Fragen stellt, dann ihr dürft jedenfalls keinen stellen. Also das nennt sich Regression. Das ist eine akute Rückentwicklung in Zustände, die längst überwunden waren. Nicht nur in Kindheitszustände, dieser eben angesprochene Infantilismus, sondern auch in Zustände, vordemokratische Zustände. Das alles ist eine Regression. Dem kann man nur begegnen. Diesem angstvollen Rückzug kann man nur begegnen mit Progression. Das heißt, man muss das, was du machst, das, was wir machen, man muss dafür sorgen, dass eine Bewusstwerdung stattfindet, dass die Menschen erkennen, was wirklich los ist. Dass das schwer ist, wissen wir alle. Trotzdem sagt er, das ist die einzige Lösung. Wir müssen in Richtung Progression gehen, Bewusstwerdung. Der Geist als Ganzes muss arbeiten, auch als spiritueller Aspekt muss er funktionieren. Und dann kann man mit diesem Problem umgehen.
Ja. Noch ein Thema, wo ich immer wieder sehe im Chat, wo ich möchte nur mal kurz aufgreifen. Es gibt Menschen, die haben halt nicht so viel Geduld und wann geht es vorwärts und bla bla bla. Ich möchte auch noch ein, zwei Sätze sagen. Wenn ihr jetzt immer seht, wie weit zurück diese ganze Geschichte ist, wir reden da nicht von ein paar Monaten, wir reden da möglicherweise von Jahren oder Jahrzehnten, wo das Ganze aufgebaut wurde, möglicherweise sogar bewusst geplant wurde, kann man nicht erwarten, dass in 2, 3 Wochen oder 2, 3 Monate alles vorbei ist. Und da muss man sich sehr, sehr gut vorbereiten, was für rechtliche Möglichkeiten hat man. Und ich denke, wirst du mir das bestätigen, diese mögliche Schuss, den man da abfeuert, der muss sitzen. Man hat nicht 100 Schüsse. Man hat wahrscheinlich vielleicht ein oder vielleicht zwei Schüsse. Und wenn das Pulver verschossen ist, ist vorbei. Und da muss man sich sehr wohl Gedanken machen, wie man international diese mögliche Sache umkehren kann. Und das ist das, was viele Menschen nicht verstehen, was das genau heißt im Hintergrund. Und die Richter sind ja nicht wirklich alle auf unserer Seite, sonst wäre das Problem ja schon lange gelöst. Und da muss man überlegen, was haben wir für Möglichkeit international und so weiter. Und da möchte ich einfach nochmal sagen, Leute, es ist schwierig, ich weiß, aber habt da wirklich ein bisschen Geduld. Die Leute sind im Hintergrund dran und es wird immer mehr. Aber da irgendwelche Hetze zu betreiben, Unwahrheiten zu publizieren über die Partei, die Basis und so weiter, das ist niemandem dienlich. Und das ist das, was sie unbedingt wollen, auch da in der Bewegung wieder zu spalten. Hört damit auf und habt ein bisschen Geduld, weil sonst werden wir nicht weiterkommen.
Das ist ein wirklich wichtiger Hinweis, den du da gerade gibst, weil die andere Seite hat das nicht innerhalb von 2 Wochen sich überlegt, diese Nummer hier vom Zaun zu brechen, sondern die haben Jahrzehnte Zeit gehabt. Ganz konkrete Planungen laufen seit vermutlich 10 Jahren. Also seit 2010 etwa. Super konkret wurde es dann im Oktober 2019, als dieses Event 201 exakt das durchspielte, was wir hier haben. Aber das war ein Manöver mit Leuten, die schon vorbereitet waren. Wenn die letzten Informationen, die wir jetzt gerade bekommen haben, stimmen, dann ist die ganze Nummer in 2018 schon im Detail bekannt gewesen, und zwar auch der Bundesregierung. Dann ist der Bundesregierung und zwar auch Frau Merkel bekannt gewesen, dass das alles auf diese Impfung zuläuft. Also wer sich hier über Masken und sonst was aufregt, der regt sich über das Falsche auf. Das ist auch richtig. Ne? Aber das waren nur die Schritte, die hinführten zu dieser Impfung, und diese Impfung soll DNA verändern. Und das alles soll bei Frau Merkel schon in 2018 bei der Bundesregierung bekannt gewesen sein. Es kommt jetzt immer mehr raus, wir erfahren das immer mehr. Man kann aber nicht erwarten, dass irgendeiner daher stolpert und sagt, ah, ja, jetzt reg ich mich immer mal maßlos auf, das ist doch offensichtlich, wir brauchen noch nur die Klage einzureichen und zack, haben wir gewonnen. Nein, das wäre noch nicht mal vor 10 Jahren hätte das geklappt. Ich weiß das, weil ich solche Selbstverständlichkeiten ins Gericht gebracht habe in meinen Deutsche Bank-Fällen, in den VW-Fällen. Und jeder Normalbürger sagt natürlich, hey Rainer, das kann doch gar nicht sein, dass die Deutsche Bank Menschen 100.000 Mark gibt, in der Hoffnung darauf, dass die irgendwann 2 Jahre später, wenn es ihnen dann wieder besser geht, einen dazu passenden Darlehensvertrag machen. Genau das steht aber in den Urteilen drin. Und genau dieser Stuss steht jetzt in den Urteilen im Zusammenhang mit Corona. Ja, stimmt, der PCR-Test kann vielleicht keine Infektion feststellen, aber wir haben nichts Besseres. Hä? Das heißt, wir haben gar nichts, weil es nämlich keine Infektionen gibt. Jedenfalls keine mit Corona. Aber das ist, als Laie sagt man sich, ey, das muss doch so ein Richter auch sehen. Ja, der hat auch Angst. Ne? Da sind auch nicht allzu viele mutige Leute. Das sind nur wenige Leute, die einen Arsch in der Hose haben. Es sind sehr viele Leute da draußen, die versuchen, irgendwie angepasst durchzuschwimmen. Und immer noch sehr viele Unternehmer, die glauben, na, jetzt wird es ja besser. Jetzt geht es ja wieder auf. Jetzt wird es wahrscheinlich am Ende, wird uns die Bundesregierung schon den Weg zeigen. Und genau in dem Moment haben sie dieses Schiff ohne Wiederkehr betreten, weil ja, diese absolut. Leute werden überhaupt nicht mehr zu retten sein. Wer Nein. jetzt nicht aufsteht und sich jetzt nicht mit den richtigen Leuten verbindet, der hat keine Reserven mehr, wenn es dann wirklich ans Eingemachte geht. Und er ist in keinem Netzwerk drin. In keinem dieser regionalen Netzwerke drin, die auch noch in härtesten Situationen fürs Überleben sorgen werden.
Ein sehr guter Punkt, das mit dem regionalen Vernetzen. Bitte vernetzt euch alle regional. Es gibt solche Gruppen, schaut im Telegram nach. Wenn es auch noch heftiger werden sollte, wenn es mal Probleme gibt mit Lieferketten und so weiter, dass man sich gegenseitig unterstützen kann. Was nützt dir das ganze Geld, wenn du vielleicht möglicherweise gar nicht mehr zu Brot kommst? Dann kannst du Millionen haben. Das wird vielleicht auch mal kommen. Ich hoffe es nicht, aber wir müssen einfach vorbereitet sein. Und ich denke, es ist jetzt wichtig, wir waren immer 2, 3 oder 100 Schritte zurück. Wir müssen anfangen, zumindest auf gleicher Höhe, im besten Fall noch einen Schritt vorausdenken, dass wir endlich mal den Spieß umdrehen können. Wir sind nur am Reagieren. Nur am Reagieren und Reagieren und da wieder was kitten und da was kitten. Und ich denke, es geht darum, dass wir ins Agieren kommen, dass wir sehr clever auftreten, dass wir uns vernetzen. Und ich bin davon überzeugt, wir sind einige mehr, als viele Menschen glauben. Nur spürt man das nicht so direkt. Aber das ist klar, es ist halt schwierig. Und dass wir brauchen die kritische Masse. Wir brauchen nicht 51%, davon bin ich überzeugt. Ich kann nicht sagen, wie viel, aber wir brauchen nicht diese, in Deutschland, was sind das, 42 Millionen? Das reichen ein gewisser Prozentsatz und dann werden wir das Ganze kippen. Und es brodelt überall. Und das sind halt Sachen, die laufen im Hintergrund, die man nicht sieht. Demos werden vielleicht nicht so viele Leute auf der Straße sein, wie man vielleicht sich wünschen würde, weil die Menschen müde sind. Die Menschen sind verängstigt. Die Polizei hat ihr dazu beigetragen, dass die Menschen nicht mehr auf die Straße gehen. Und. Das sind viele Punkte. Nichtsdestotrotz läuft im Hintergrund sehr viel. Das darf man nicht vergessen. Und darum Geduld nicht verlieren und vor allem das Vertrauen nicht verlieren. Ich bin davon überzeugt, dass wir diesen Wandel schaffen. Ich glaube an die Liebe und ich glaube an die Wahrheit und ich glaube an die Gerechtigkeit. Wenn ich an diese drei Sachen oder andere Sachen nicht mehr glauben kann, dann bringt alles nichts mehr. Und das lasse ich mir nicht nehmen. So.
Das kann ich dir nur zustimmen und auch nochmal darauf hinweisen, dass wir alle, als Anwälte jedenfalls, aber auch wenn man sich dann so ein bisschen politisch engagiert, wie wir das tun mit der Basis, ne? Weil wir sagen, diese Bewegung ist zwar größer als die Basis, aber die Basis ist eine ordentliche politische Plattform. Da sind sicherlich auch ein paar Leute drunter, mit denen man nicht in jedem Einzelfall übereinstimmt. Da sind sicherlich, und das ist das eigentliche Problem, da sind sicherlich auch U-Boote drin, also hier auch überwiegend von außen. Da gibt es irgendwie jetzt so ein Video, wo so ein Typ, der sich wohl für einen Anwalt hält oder jedenfalls so tut, als sei er einer mit gewichtiger Stimme, nichts als Blödsinn von sich gibt. Ne? Mhm. Aber wenn ich mit dunkel grollender Stimme sage, oh, und jetzt guckt euch das mal an, und dann brabbel ich nur Unfug vor mich hin, dann lassen sich sogar davon manche Leute beeindrucken. Aber es gibt nichts. Es gibt nichts Konkretes, was man dieser Partei vorwerfen kann. Genauso ist es bei den Anwälten. Wir werden unterwandert von Leuten, die von außen reinkommen und unter anderem zum Beispiel PCR-Testklagen machen mit Absicht, um sie zu verlieren, damit eben eine ständige Rechtsprechung entsteht, die sagt, PCR-Tests funktionieren, obwohl jeder noch so stussige Wissenschaftler inzwischen weiß, dass es nicht stimmt, weil sogar die WHO hat es gemerkt. Aber das sind Widerstände, die man nebenher in Anführungsstrichen auch noch aushalten muss und gegen die man sich durchsetzen muss. Deswegen lohnt es sich nicht, sich mit diesen von außen kommenden Einflüssen auseinanderzusetzen. Also dieser merkwürdige Fuzzi, der da in diesem Video irgendeinen Brief verliest und dunkeldreuender Unterton. So. Du fragst dich, was will er eigentlich erzählen? Will er sich hier inszenieren? Oder? Aber es geht um Spaltung, ist ganz klar. Es geht immer um Spaltung. Es lohnt sich nicht, sich mit solchen Leuten auseinanderzusetzen. Wir müssen sie identifizieren und wir müssen Abstand halten oder sie neutralisieren. Das ist okay. Über große Streitereien ist genau das, was die wollen, verschwendet nur Zeit.
Ja, da muss ich dir recht geben. Ich ertappe mich immer wieder, wenn es dann Trolle gibt im Chat. Ich versuche irgendwo einen Diskurs zu führen, weil eigentlich möchte ich ja mit den Menschen reden. Da merkst du einfach, die wollen gar nicht reden.
Ja.
Jede Interviewanfrage, die ich mache, heißt immer, leider habe ich keine Zeit, und es ist immer das Gleiche. Das kennst du ja.
Ja,
Also, wir
so
wollen ja
offensichtlich.
seit 14 Monate mit diesen Menschen reden, aber die kommen einfach nicht. Und das, ja, wie auch immer. Ja, lieber Rainer, heute haben wir natürlich Berlin, Pfingstdemo. Wir sind aktuell 6.700 Menschen, die noch dabei sind. Ich hoffe, dass die meisten Menschen jetzt in Berlin sind oder ganz viele, dass wir auch dort ein Zeichen setzen können. Wir werden auch heute noch Neuenburg sehen mit den Kuhglocken. Vielleicht hast du es mal gesehen in der Schweiz. Ich persönlich, das habe ich gestern gesagt, ich habe ge genug von den Reden. Soll nicht mehr geredet werden. Es soll auf die Straße gegangen werden, laut sein, mit Instrumente, mit Glocken, mit Pfannendecken, ist mir scheißegal. Aber hört auf mit diesen Reden, marschiert einfach durch die Städte, seid laut, seid friedlich. Aber ich habe wahrscheinlich zu viel gehört. Die reden, meiner Meinung, es ist alles gesagt. Und wenn ich
Ja.
diese Schweizer sehe mit diesen Kuhglocken, das hat jetzt nichts mit mir als Schweizer zu tun, aber diese Energie, die verbreiten mit einer Bestimmung, dass das so nicht mehr weitergeht, das ist für mich Willenskraft, und da müssen wir hin, und zwar in der ganzen Welt.
Das ist Determination. Das braucht man.
Ja, definitiv. Ja, lieber Rainer, es war mir wieder ein Vergnügen, diese Zusammenfassung mit dir zu machen. Wir bleiben natürlich dran. Wenn was ist, du weißt, jederzeit, was Exklusives ist, melde dich einfach, dann gehen wir live, und wir werden das wirklich schaffen. Es braucht jetzt einfach wirklich dieses Vertrauen, und ich bin zuversichtlich. Ich merke es auch im Hintergrund, brodelt es immer mehr. Immer mehr Leute sagen, hey, da stimmt was nicht. Und die das definitiv nicht einsehen wollen, müssen wir ziehen lassen.
Ja, die müssen wir ziehen lassen, denen können wir nicht helfen. Also wer unbedingt von der Brücke springen will, kann es nichts machen.
Ja, das ist so. Rainer, in dem Sinne ein wunderschönes Wochenende. Vielen Dank für alles und bis bald.
Danke, Roger. Dir auch, ne? Tschüss, tschüss.
Tschüss, ciao, ciao. So, das war Rainer. Jetzt möchte ich euch noch ein paar Infos schnell mitgeben. Rainer, fühle mich wichtig auch zu wissen, corona-ausschuss.de werde ich jetzt euch noch schnell zeigen. Schau ich mal noch in den Chat miteinander rein. Da haben wir den Chat. Hier kommt die Homepage vom Corona-Ausschuss, sehr wichtig, unbedingt eine, glaube ich, der wichtigsten Seite überhaupt, dass ihr das weitergebt. Das wird dann da, seht ihr, muss ich da rübergehen. Ja, was soll man dazu sagen? Es ist einfach, glaube ich, alles gesagt, und aufgeben ist keine Option, und wir werden dranbleiben, logisch. Heute, ich werde jetzt schauen, machen kurze Pause. Ich denke, etwas vor 13 Uhr werde ich dann live gehen mit Bildern, exklusive Bilder aus der Schweiz, dann natürlich auch Berlin, und schauen, wie es weitergeht. Ich habe auch Kontakt mit Katrin, mal schauen, ob sie vielleicht live kommen kann, weil sie aber vielleicht mit dem Netz Probleme hat. Schauen wir mal. Ist die Homepage neutral? Was heißt neutral? Gute Frage. Nächste Frage, weil ich kann euch Folgendes sagen. Die Massenmedien, sind die neutral? Nein, sind sie leider nicht. Und darum ist diese Frage schwierig zu sagen. Aber ja. Jo, ich denke, kurz vor eins werde ich wahrscheinlich wieder live sein. Muss mir jetzt gerade kurz vorbereiten, Titelbild und so weiter. Wer Lust hat, kann nachher reingucken. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei euch allen. Und ich bin gespannt, was in Berlin los sein wird. Und wird auf Tageskultur auf Dauerschleife wiederholt. Oh, cool. Freut mich zu hören. Ja, bitte verteilt das überall. Das Video wird exportiert. Im Telegram-Kanal wird es gestellt. Es gibt auch einen Podcast dann als Audio, dass ihr es auch teilen könnt. Auf YouTube kann ich das nicht bringen. Das wird sofort gelöscht. Aber ja, so viel zum Thema Meinungsfreiheit. Aber so ist es halt. Gut. So, ich glaube, ich bin durch. Ich möchte mich bedanken. Dann machen wir nochmal ein wunderbares Lied. Das muss jetzt sein. Ich habe es, glaube ich, jetzt. Mal schauen, ob ich es jetzt runtergeladen habe. Gib mir eine Sekunde. Ah, ich mache das Lied wie immer. Das geht schneller. Das andere kommt dann später. Also, denkt daran, glaubt mir nichts, was ich sage. Recherchiert selber und verbinde die Punkte. Bis später. Tschüss zusammen. Bye bye.